Vielleicht ist Ihnen, ob hier im Haus St. Ulrich oder zu Hause, in diesen Tagen noch etwas bewusst geworden durch das Licht des Heiligen Geistes, was Sie unter das Kreuz bringen möchten, zur Erlösung, zur Heilung, an den Ort der großen Barmherzigkeit Gottes. Durch seine Wunden sind wir geheilt, in seine Wunden legen wir unsere Wunden und dürfen vertrauen, dass der Herr daraus Großes macht und Früchte daraus wachsen lässt. Wir singen das Lied Vater, ich komme jetzt zu dir. 214 im Jubilate Deo.
Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, steh zu mir.
So bitten wir dich, Vater, sende uns wieder das Licht des Heiligen Geistes. Er kennt diese Tiefen deines Herzens. Er ist Gott wie du. Und er kann uns hineinschauen lassen und bitten dich, schenk jedem die Erkenntnis über das Geheimnis des Vaters, das er jetzt verträgt und was ihn wirklich hinträgt zu seiner Sendung, zu dem, wohin Gott ihn berufen hat. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Ja. Schauen wir wieder auf diesen Vater. Ich glaube, es kann einem nie langweilig werden, wenn man auf so einen Abgrund von Liebe trifft, wie man sie unter Menschen gar nicht sich vorstellen kann. Und man merkt, alles, was wir von Menschen empfangen an Positiven dieser Art, ist ein kleiner Lichtblick von dem, was Gott selbst ist. Und ich möchte einfach auch immer wieder jetzt so ein bisschen Gedanken durchblicken lassen, durchklingen lassen, die der Vater selbst in den 30er Jahren zu einer Schwester gesagt hat und die einfach sehr tief sind und weil sie einfach ganz dem Evangelium entsprechen. Weil sie immer sagen, das, was wir wissen, Gott ist die Liebe, aus dem Wort Gottes, etwas spezialisiert, etwas handgreiflicher macht. Ja, wie soll man sagen, ja, spürbarer werden lässt. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis Gott als unseren Schöpfer. Und ich denke, das ist in unseren Tagen wieder ein Wort, ich möchte fast sagen, das neu entdeckt wurde. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt von diesen Wissenschaftlern, die wirklich sich um die DNA-Struktur mühen, also die so mehr auf den Kern des Lebens kommen und die sagen, es gibt keine Entwicklung. Es gibt nur Schöpfung. Das ist absolut unmöglich. Und die beweisen es. Die beweisen es. Die bringen Ihnen ganz genau Fakten, wenn sie sagen, das ist nicht möglich. Selbst wenn sich da, ich kenne mich da nicht zu Hause, wirklich, ne? Aber wenn sich da bestimmte Dinge ändern, kommt nicht ein Aff raus statt einem Mensch, sondern es kommt ein verkrüppelter Mensch raus, aber kein Aff. Und beim Aff kommt ein verkrüppelter Aff raus, aber kein Mensch. Nicht? Das ist beweisbar jetzt. Und die sagen, es gibt keine Evolution. Das ist eine Erfindung der Kommunisten, die die Unsterblichkeit der Materie beweisen wollen. Und deshalb ist dieses Wort Schöpfer ist wieder lebendig. Die Schrift hat Recht. Nicht? Und das ist etwas ganz anderes. Nicht? Was dumm sei, aber manchmal hilft es einem auch. Das ist nicht gerade wie bei seinem Vater, wo der Sohn heimgekommen ist vom Unterricht und gesagt, Vater, jetzt weiß ich, wo man herstammt. Wieso, woher? Vom Aff. Da hat der Vater gesagt, du vielleicht, aber ich nicht. Ja, das ist, wissen Sie, und das zu wissen, ich bin einmalig. Ich bin handgemacht. Ich bin nicht eine Doppelausgabe. Ja, das ist einfach eine ganz andere Begründung fürs Leben. Was muss das für einer sein, der mich so gemacht hat? Was hat der für Ideen gehabt? Wo ich mir klar bin, was ich vielleicht an mir selbst noch nie entdeckt habe, ich bin eine Erfindung der Liebe. Also muss es etwas Besonderes sein. Und ich habe Ihnen ja diese Theologie vom Papst Johannes Paul II. Genannt, der eben sagt, es ist ein ewiger Ratschluss Gottes, Geschöpfe zu schaffen, die zugleich seine Kinder sind. Also, so dass einer einmal gesagt hat, ich vergesse immer den Namen, danke Gott, dass ich ein Mensch bin und kein Engel. Der Engel ist kein Kind Gottes, ist ein Geschöpf Gottes, obwohl er gewaltig groß ist. Also, dass uns das mal bewusst wird. Ist ein reiner Geist. Also, wir dürfen an seinem göttlichen Sein teilhaben. Gott ist nie Engel geworden, er ist Mensch geworden. Wissen Sie, so etwas tut nur die Liebe. Und folglich kann der Mensch sein volles Glück und seine Erfüllung nur in dieser Liebesverbindung mit seinem Schöpfer finden. Das ergibt sich aus diesem von ihm persönlich individuell geschaffen zu sein. Und er, der mich geschaffen hat, er weiß, was zu meinem Glück wichtig ist und notwendig ist. Sie kennen ja dieses Wort vom heiligen Augustinus. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Wir haben ja am Anfang schon über die Ebenbildlichkeit Gottes gesprochen. Und ich habe Ihnen ja gesagt, das ist der Vater. In mir ist, obwohl ich ein begrenztes, geschaffenes Wesen bin, ist in mir eine Sehnsucht nach dem Unendlichen. Nach dem Ewigen, das finden Sie in keinem Tier. Ja. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also nur der Unendliche kann das innere Sehnen des Menschenherzens erfüllen. Wir sind nicht mit irgendetwas Geschaffenem zufrieden. Wir sind sehr anspruchsvoll, aber wir sind so geschaffen. Nur Gott kann uns ausfüllen. Hört sich ja fast wahnsinnig an, so etwas zu sagen. Ja? Aber es ist so. Wir erleben das bei so vielen Menschen, vielleicht haben Sie es selbst erlebt, aber Menschen in unserer Umgebung, die sich praktisch von ihrem Schöpfer gelöst haben. Praktisch. Auch wenn sie sich Christen nennen. Und praktisch in vergänglichen Geschöpfen und Dingen ihre Sehnsucht zu stillen versuchen. Manchmal habe ich bei manchen Leuten, wenn man es mal so erlebt hat, zeitlang, habe ich manchmal den Eindruck, die kommen nur in Stress vor lauter Suchen nach ein bisschen Glück. Die kommen nicht bei der Arbeit in Stress, sondern vor lauter Suchen nach ein bisschen Glück. Wo ist wieder was? Wo finde ich wieder was? Menschen, die dauernd neue Erlebnisse brauchen, neue Reize brauchen. Manchmal tut mir sehr leid, wenn ich die Leute mit ihren ewigen Kopfhörern da in der Gegend herumsausen sehe. Gut, man kann ja nie wissen, ob sie nicht Radio Horeb hören, das weiß man nicht. Aber der Gesicht danach glaube ich es nicht. Aber sehen Sie, der Mensch kann nicht einmal mehr mit einer Stille etwas ausmachen, wo nur allein Gott spricht. Ja. Und diese Menschen können nie sagen, jetzt ruhe ich in mir. Jetzt bin ich unabhängig von äußeren Dingen einfach glücklich. Das werden Sie nicht erleben bei diesen Menschen. Und das ist doch etwas vom Tollsten. Einfach in sich sein. Und das, wo ich sagen kann, es gibt so vieles, was ich nicht brauche, um glücklich zu sein. Ich habe das Glück in mir. Ich denke oft an ein Beispiel, das Sie selber auf sich anwenden können. Es hat es sicher in Ihren Leben Zeiten gegeben, da haben Sie sich riesig gefreut auf die Ferien, weil Sie nämlich in den Himalaya gegangen sind und eine Bergtour gemacht haben. Oh, und da war alles schon in Spannung, wochenlang in Spannung. Ach, das war mein Glück. Und weh, wenn das daneben gegangen wäre, wenn da was dazwischen gekommen wäre, dass ich krank geworden wäre und so weiter. Oh, da wäre mein ganzes Glück dahin gewesen. So was, die Zeiten kennen Sie doch. Vielleicht sind Sie jetzt noch in der Zeit, ich weiß es nicht. Und auf einmal kommen Sie in eine Zeit, wenn Sie mit Gott gehen, da haben Sie etwas vor, ja, schön, ich freue mich. Plötzlich fällt das aus. Na gut. Und dann merke ich plötzlich, mein Glück ist nicht mehr abhängig von dieser Bergtour, sondern ich habe das Glück in mir. Diese Bergtour wäre schön gewesen. Es wäre aber nur ein Ausdruck des Glückes in mir gewesen. Aber ich hätte sie nicht gebraucht, um glücklich zu sein. Manche machen jetzt ein ganz saures Gesicht, ne? Verstehen Sie? Haben Sie nicht diesen Unterschied vielleicht schon gemerkt, aber vielleicht sind Sie noch auf der Reise dazwischen. Es ist eine Entwicklung, es ist eine geistige Entwicklung. Aber wie schön ist es, in sich zu ruhen und glücklich zu sein, selbst dann, wenn Ihnen Bitterkräuter gereicht worden sind. Und trotzdem kann Ihnen niemand mehr dieses tiefe innere Glück und Zufriedensein rauben. Das ist die Frucht des Geistes. Friede, Freude, Liebe, Geduld. Und das ist es. Und das ist das unruhige Herz. Und dort finde ich Ruhe. Wenn Sie merken, das kann ich noch nicht sagen, brauchen Sie gar nicht traurig sein. Es ist eine Entwicklung. Aber dahin geht's. Dahin geht es. Und geben Sie nicht nach. Nicht, dass Ihnen die Welt nicht mehr freut. Sie werden viel mehr Freude haben, aber keine abhängige Freude mehr. Wo Sie jetzt abhängig sind, heute ist der Frühling bald vorbei. Ich sehe schon wieder den Schnee. Verstehen Sie? Nein, ich freue mich über alles. Alles kann in mir nur das Glück in mir eigentlich zum Ausdruck bringen. Aber ich bin nicht mehr abhängig von den Dingen. Und schauen Sie, die Menschen, die total in ihrem Glücklichsein abhängig sind, das sind bedauernswerte Menschen, weil wenn sie Glück haben, treffen sie sie gerade in einem Augenblick, wo sie gerade etwas genießen, dann sind sie genießbar. Nicht? Und wenn sie sie in einem anderen Augenblick treffen, wo der Genuss zu Ende ist, dann steigen sie mit denen in den dunklen Keller, ja, freudlos. Sehen Sie, man muss das mal sehen, das ist wahrnehmbar. Und da merkt man, wenn Sie, wenn ein Mensch so sagen kann, ich habe das Glück in mir und ich brauche nichts, um glücklich zu sein. Ich kann mich freuen über dies und jenes, es kann mir auch genommen werden, aber das tiefste Innere kann mir niemand mehr nehmen. Sehen Sie, müssen wir sagen, was ist das für eine Wirklichkeit, die meine Ewigkeitssehnsucht, meine Unendlichkeitssehnsucht ausfüllt, jetzt schon. Was ist das? Könnt ihr nicht sagen, das ist psychologisch trainierbar. Gucken Sie mal einen Trainer im Buddhismus an, die einfach trainieren, Tage, Stunden, Jahre, nicht? Die Yogis. Ich habe mir Verschiedenes erzählen lassen von Leuten, die in Indien und so mit solchen Leuten Kontakt haben. Die sind zwar dann konzentriert, aber wenn sie wieder im Leben stehen, regen sie sich gegen jeden Haferkäse auf. Sehen Sie, also, das ist keine Heiligkeit, da ist keine Tugend gewachsen, sie haben sich bloß da konzentriert. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, ich kann es nicht sagen. Aber Sehen Sie, da merken wir, was der Unterschied ist zwischen örtlich-östlichen Formen der Meditation und christlicher Meditation. Im Christentum geht es um Gnade. Und Gnade kann ich nicht trainieren. Für Gnade kann ich mich nur öffnen. Da gibt es keine Methode. Es gibt Betrachtungsmethoden, ja. Aber mit denen kann ich keine Gnade erwirken. Ich kann bloß eine Hilfe haben, wie ich auf Gott höre. Ja, das muss mal bewusst sein. Wenn ein Mensch so sagen kann, und wenn er bis, sogar durchs Leid gehen kann, mit diesem inneren Zufriedenheit, das ist nicht trainierbar. Und da muss jeder eigentlich sagen, das ist etwas Unbegreifliches. Die mediale Welt um uns herum hält diesen Menschen, der am Suchen ist, natürlich dauernd auf Trab und nutzt diese seine Sehnsucht nach Gott aus, dem sie für Geld dauernd alles Mögliche anbietet, sodass er seine innere Leere und seine Unerfülltheit nicht wahrnimmt. Wenn seine Beziehung zu einem Menschen nicht mehr steigerungsfähig ist, bis hinein in die Ehe, dann verlässt man ihn. Spür nichts mehr für dich. Adios. Ja? Fertig. Dann suche ich was anderes. Wenn es nichts mehr gibt. Wenn der Reichtum nichts Neues mehr zu bieten hat, dann bleibt nur noch die Sinnlosigkeit von allem. Und ich glaube, wenn ich das so sage, geht es mir darum eigentlich, dass in uns ein Mitleid geweckt wird mit diesen Menschen und nicht, dass wir sie be- oder verurteilen. Aber wir spüren etwas, die haben eine Sehnsucht nach dem, was wir haben. Und deshalb ist unsere Botschaft genau das, was sie suchen. Und darum sollten wir den Mut haben, sie ihnen zu sagen. Denn sie suchen sie ja. Und vielleicht kommen sie in den Augenblick, wie der verlorene Sohn, dass eben an der Wand es kein Weitergehen mehr gibt und sie zum Denken kommen. Und dann fällt ihnen das ein, was sie ihnen gesagt haben. Wenn Sie, wir sollten immer mit dem Heiligen Geist rechnen, auch wenn wir mit Menschen reden und vielleicht ihnen auch mal so einen Tipp geben, du, ich habe die und die Erfahrung gemacht, probier's doch mal, bet doch mal. Machst du so. Auch wenn der vielleicht lacht. Der Heilige Geist ist sein Gedächtnis. Und in einem bestimmten Augenblick kann er genau ihr Wort wiederbringen und ins Gedächtnis rufen und es rettet ihn. Es ist nicht für Katz. Sie müssen es nur dem Heiligen Geist überlassen und nicht meinen, ich muss machen. Nur mein Schöpfer vermag mit seiner Unendlichkeit meine Sehnsucht zu stillen. Mein Schöpfer. Und deshalb muss alles Geschaffene mich enttäuschen. Und alles Geschaffene muss mich auf den hinweisen, der nicht enttäuscht. Wissen Sie, wer sich vom Feuer entfernt, der verfriert. Wir müssen die Menschen zum Feuer hinbringen. Das ist die erste pastorale Weise Jesu gewesen. Als die ersten zwei ihn fragten, wo bist du zu Hause? Hat er ihnen keinen Vortrag gehalten, wie ich das jetzt mache, sondern hat gesagt, kommt und seht. Nach 2 Stunden haben sie gesagt, es ist der Messias. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Sie hat ja vielleicht hat gar nichts gesagt. Er hat ja gesagt, kommt und seht. Er hat nicht gesagt, kommt, ich sag's euch. Wir müssen Jesus dorthin führen, wo Jesus ist. Zum Tabernakel oder in eine betende Gemeinschaft. Und überlassen es ihm, dass er sie anspricht. Sein Problem, nicht unseres. Wer sich vom Feuer entfernt, verfriert. Wir müssen sie zum Feuer führen. In vielen Worten der Heiligen Schrift, die vom Verhältnis Gottes zum Menschen sprechen, wird etwas fast Unverständliches offenbar. In allen vielen Worten, die vom Verhältnis Gottes zum Menschen sprechen, wird etwas fast Unverständliches offenbar. Es hat den Anschein, dass die Liebe Gottes zu uns so groß ist, dass er keine Freude so verkoste, wie die, mitten unter den Menschenkindern zu sein. Unverständlich. Er, der Vollkommene. Das heißt, dass er keine Freude so verkoste, wie in uns Wohnung zu finden. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Gott sehnt sich nach mir. Was Unverständliches. Der, der nichts braucht. Sein Himmel auf Erden ist in mir. Und unser Himmel einmal ist in ihm. Sein Himmel auf Erden ist in mir. Das ist dieses Wort. Zu ihm kommen und Wohnung nehmen. Gott will uns die innersten Tiefen seiner leidenschaftlichen Vaterliebe zu uns entdecken lassen. Die innersten Tiefen seiner leidenschaftlichen Vaterliebe. Wir sollen nämlich Zeugen seiner unendlichen Liebe sein. Wir sollen Zeugen seiner erbarmenden Liebe sein. So ein Gott ist Quelle der Freude. Legen wir endgültig unsere Angst vor Gott ab. Sie verletzt ihn zutiefst. Werden wir uns immer wieder bewusst, wer ist dieser Gott? Dieser Gott, der sich in den verschiedenen Bildern der Heiligen Schrift uns als der beste Vater vorstellt. Wir haben ja verschiedene Dinge betrachtet. Ja, er stellt sich sogar vor als Freund und Vertrauter in der Heiligen Schrift. Wissen Sie, gerade jetzt im Jahr der Barmherzigkeit sollten wir den Vater in seiner Liebe zu uns mehr kennenlernen, der sich ja im Sohn, in Jesus Christus, uns offenbart hat. Wir sollten dieses Jahr nutzen, denn es ist ein Jahr der Gnade. Das heißt, wenn Petrus etwas bestimmt, dann ist es im Himmel gebunden. Dann gibt der Himmel auch die Gnade, dass wir diesen barmherzigen Vater tiefer erkennen können. Aber wir müssen diese Gnade annehmen. Wir müssen mittun. Und nicht einfach das Jahr wieder vorbeigehen lassen, so wie die 3 Jahre vor 2000. Wo Papst Johannes Paul II. Eben jedes Jahr dem Vater, dem Sohn, dem Geist geweiht hat. Nicht? Jesus ist also den Weg der Erlösung gegangen, und zwar aus der Liebe zum Vater, weil der Vater es wollte. Aber denken wir immer wieder an dieses Wort, Jesus ist das Herz des Vaters, das sich der Vater herausgerissen hat, wenn es heißt, er gab den Sohn dahin. Ja. Der Vater hat uns gewissermaßen mehr geliebt als seinen geliebten Sohn. Oder es noch genauer zu sagen, er hat uns mehr geliebt als sich selbst. Und da merken Sie, das kann man geschwind hören, das verfliegt aber. Wenn ich es nicht immer wieder betrachte, einfach im Sinne, dass ich ihm danke. Und dass ich dieses Wort wiederhole, ja, danke Herr, danke Vater, du hast mich mehr geliebt als dich selber. Wenn sie dann kann, durch das Wort, das ich beten spreche, kann diese Gnade mir immer mehr dieses Wort näher bringen, tiefer erfassen lassen und nicht mehr vergessen lassen. Vielleicht könnte man es gewagt so ausdrücken. Selbst wenn ein Geschöpf genügend gewesen wäre, nur durch seinen Tod die Sünden der anderen zu sühnen, wenn das möglich gewesen wäre, dass ein Mensch für alle Menschen hätte sühnen können, hätte der Vater es nicht fertiggebracht, sein geliebtes Geschöpf Mensch leiden zu lassen. Er hätte es lieber selber getan. Das ist es. Da merken Sie etwas, wie groß die Liebe zu jedem von uns ist. Und denken Sie daran, wenn meinetwegen ein Mensch Ihnen etwas ganz, ganz Schlimmes antut, wo Sie vielleicht in der Gefahr sind, dem auch etwas Schlimmes anzutun, als Vergeltung. Dass ich mir klar bin, dass der Vater unheimlich leidet, wenn ich selbst einen solchen, Sünder etwas Übles antun würde, obwohl er sich selbst vielleicht weit von Gott entfernt hätte. So ist es. Und deshalb überlegen Sie mal, wenn man das mal anders ausdrückt, sind Ihnen die großen bekannten Verbrecher, die wirklich weit von Gott weg sind, offiziell, sind Ihnen ein Anliegen, dass Sie wissen, dass der erbarmende Gott Ihnen unheimlich nachgeht und nicht will, dass ich Ihnen irgendetwas Böses wünsche, sondern nur eines, dass Sie gerettet werden. Schauen Sie, wir kennen zwar die Geschichte der Menschwerdung Gottes bis zu seiner Hingabe am Kreuz, das kennen wir. Das wissen wir, haben wir gelesen. Aber wir lassen das Wesentliche außer Acht. Wir haben vergessen, dass es die Liebe ist, die alles geleitet hat. Es ist nicht nur einfach, er hat es getan, sondern die Motivation. Warum? Wir haben so an diese Liebe gewöhnt, dass es uns gar nicht mehr juckt, wenn man es hört. Und deshalb stehen wir wie furchtsame Sklaven diesem Vater gegenüber. Nicht? Die Menschen im Zustand der Sünde oder auch solche, die die Wahrheit noch gar nicht kennen, diese Menschen können keine Wohnung sein, in die Gott einziehen kann. Menschen im Zustand der Sünde oder Menschen, die die Wahrheit gar nicht kennen, die Erlösung nicht angenommen haben, können keine Wohnung sein, in die Gott einziehen kann. Aber er wird ihnen nahe sein und sie unaufhörlich einladen, die Schätze zu ersehnen, aufgrund ihrer inneren Sehnsucht, die Schätze zu ersehnen, die er bringen will, um das Licht zu sehen und von der Sünde geheilt zu werden. Das ist ein Unterschied. Er wohnt in dem Erlösten. Es gibt die Allgegenwart Gottes, von der haben wir schon mal gesprochen. Aber es gibt dieses Innewohnen, gnadenhafte Innewohnen des dreifaltigen Gottes in uns. Ich habe Ihnen früher schon sicher mal gesagt, dass man sagen kann, dass es für Maria das größere Erlebnis war, das gnadenhafte Innewohnen des dreifaltigen Gottes, als die Menschwerdung Jesu aus ihr. Dann ahnen Sie etwas von dem, was in uns ist. Bei dem Sünder oder in dem, der die Wahrheit, die Erlösung noch gar nicht kennt, kann Gott nicht wohnen. Aber er ist ihm nahe. Und er lädt ihn unaufhörlich ein, diese Schätze zu ersehnen, die er ihm geben will. Das Licht zu sehen, geheilt zu werden von der Sünde. Vielleicht ein wörtliches Zitat einmal aus einer solchen Offenbarung. Bald betrachte ich euch mit Mitleid wegen dem unglücklichen Zustand, in dem ihr euch befindet, also in der Sünde. Bald betrachte ich euch mit Liebe, um euch geneigt zu machen, den Lockungen der Gnade doch zu folgen. Ich verbringe manchmal Tage, ja sogar Jahre neben gewissen Seelen, um sie der ewigen Glückseligkeit vergewissern zu können. Sie verstehen nicht, dass ich es bin, der auf sie wartet, der sie in jedem Augenblick des Tages anruft, in jedem Augenblick des Tages anruft. Währenddessen werde ich überhaupt nicht müde und finde trotzdem meine Freude daran, euch nahe zu bleiben. Immer in der Hoffnung, dass ihr eines Tages zu eurem Vater zurückkehrt und mir wenigstens einige Beweise der Liebe erzeigt, bevor ihr sterbt. Wenigstens einige Beweise der Liebe zeigt, bevor ihr sterbt. Und das genügt, um ihn zu retten. Wenn Sie, darum ist es so wichtig, dass wir täglich für alle Sünder beten um Bekehrung. Nicht für zwei, drei, für alle. Die Gnade reicht für alle. Und da sollten wir ebenfalls katholisch sein und nicht so eng. Bloß für den und den. Nein, für alle. Vor allem für alle, die heute sterben. Er wartet, sehen Sie, und er freut sich trotzdem, mit dem Menschen nahe zu sein, selbst wenn er der Mensch noch ganz fern ist von ihm. Und Gott freut sich schon an der Hoffnung, dass er am Schluss vielleicht Zeichen der Liebe setzt, der Reue, um ihn ewig bei sich haben zu können. Wissen Sie, wer hat so einen Gott ausgedacht? Wer kam auf so eine Gottesvorstellung? Keine einzige Religion. Niemand. Das ist ja auch unmöglich. Der muss sich offenbaren. Also erfreut sich Gott während unseres Lebens an der Hoffnung, uns nach unserer Reue zu retten. Also ich denke, so ein Gedanke ist einfach auch für uns wichtig, dass wenn ich so einem Kapitalsünder begegne, also der offiziell Sünder ist, ja, so kann man fast sagen, ja, wo es also kein Geheimnis ist, dass ich diesen Gottvater neben ihm sehen kann, der ihn Augenblick für Augenblick versucht, irgendwo zu berühren. Übergroß ist seine Freude, wenn sich seine Sehnsucht erfüllt hat und er in alle Ewigkeit unser Vater sein darf. Ich zitiere Ihnen noch einmal, wenn Sie es falsch vergessen haben, das Wort Jesu an Schwester Faustina. Jede verlorene Seele stürzt mich in Todesängste, in Todestrauer. Ja, jede. Und in Jesus spricht der Vater. Ein solcher Vater hat wirklich unsere Liebe verdient, unser Vertrauen. Und unseren Dank. Dankt Gott alle Zeit für alles, sagt Paulus. Und tun Sie das. Und Sie werden merken, im Danken offenbart sich Gott Ihnen. Im Tun. Es ist die brennendste Sehnsucht des Herzens Jesu, dass der Vater und Schöpfer unseres Lebens von uns erkannt, verehrt und geliebt wird. Es sind immer wieder diese drei Worte. Erkannt als Vater. Und dann auch verehrt und geliebt wird. Denn es geht nicht darum, dass Gott diese Liebe und Verehrung braucht, sondern uns beglückt das. Uns befreit es. Nur der liebt, ist glücklich. Und wenn ich den lieben kann, der mich ausfüllt, bin ich am glücklichsten. Ja. Also er will erkannt, verehrt und geliebt werden. Wie gesagt, nicht, weil er es braucht, sondern dass wir gerettet werden und an seiner Glorie teilnehmen können. Jesus zeigt uns den Weg zum Vater. Er sagt ja, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir haben es heute im Evangelium gehört. Und deshalb betet die Kirche in ihren liturgischen Gebeten zum Vater durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott. Immer. Und so können wir dem Vater unsere Wünsche anvertrauen. Und wem kann ein Kind vertrauensvoller seine Gedanken, seine Wünsche anvertrauen? Als seinem Vater, der weiß, was für das Kind gut ist. und kann ihm sagen, du, das ist im Moment nicht gut für dich. Das macht dich bloß krank. Ja. Aber wir meinen dann, wenn Gott Vater so etwas zu uns sagt, dass er uns nicht mag. Das heißt, wenn er meine Bitte nicht erfüllt, meinen Wunsch nicht erfüllt, entweder leugne ich ihn dann, nicht, oder habe den Eindruck, er hört mich nicht oder so etwas. Weil wir keinen Vaterbegriff haben. Weil wir nicht klar verstehen können oder glauben können, er hört mich und freut sich, wenn ich ihn, wenn das Kind ihm etwas bittet, es ist für ihn eine Freude. Und er wird das tun, was mir zum Heil ist. Aber das ist doch die Voraussetzung. Wenn ich nicht weiß, zu wem ich bete, kann ich auch kein Vertrauen entwickeln. Ja. Ein Kind vertraut dem Vater, dass er alles unternimmt, wenn es für das Kind gut ist, um seine Wünsche in höchstem Maß zu erfüllen. Und so lernt das Kind die Liebe des Vaters immer tiefer. Und das ist das Wunderbare. Darum sage ich manchmal ihnen Sachen, wo ich manchmal denke, die werden denken, das ist ein kindischer Typ, aber ist mir wurscht. Sehen Sie, dass wir auch bis ins Alltägliche hinein mit diesem Vater leben. Er sagt doch, kümmert euch doch nicht um das Alltägliche, sucht das Reich Gottes, alles andere, das ist meine Sache. Aber wir tun es nicht. Ist doch kindisch, wenn ich nach Nördlingen fahre, in eine alte, freie Reichsstadt, nicht, wo kein Parkplatz ist, nur bloß ein Bar, und ich sage, lieber Vater, ich brauche da und da einen Parkplatz. Da waren viele so, also Spinnerei. Schön sieht. Da merken Sie nämlich genau, wir glauben es nicht. Was ist das für ein Vater, der mir nicht einmal so etwas Simples sagen kann? Wenn er nicht einmal mir einen Parkplatz besorgen kann, was kann er mir denn dann noch besorgen? Heimatland nochmal. Das ist doch wahr. Ja, das stimmt nicht. Bitte immer, egal wo ich hinfahre, aber immer ein, zwei Tage vorher, damit er richtig auch planen kann. Naja, er kann nicht, wenn da ein Unfall ist, dann den ganzen Unfall wegräumen, wenn ich komme. Verstehst du, das geht ja nicht. Aber er muss planen können. Der plant. Sind Sie jetzt? Merken Sie jetzt wieder? Sie glauben es nicht. Sehen Sie, was soll ich denn dann noch von dem Vater erwarten, wenn er nicht einmal die alltäglichen Dinge kann? Und er soll allmächtig sein. Das müssen Sie aber mal erklären. Sehen Sie, und da wird es schön. Und da erlebe ich, der sorgt sich um jeden Haferkäse. Ich suche das Reich Gottes und wenn ich was anderes, dann sage ich es ihm. Und wenn es nicht ist, dann weiß ich, es ist nichts für mich. Gut, okay, danke Herr, wunderbar. Bin ich schon mal nicht in die Falle geraten? Stimmt's? Warum leben Sie nicht so mit ihm? Wenn Sie mir nichts zutrauen, trauen Sie ihm dann was Großes zu? Bestimmt nicht. Wenn er das Kleine nicht kann. Stimmt's? So konkret will Gott unser Vater sein. Das sagt es doch in der Schrift. Wann fangen wir denn endlich an? Morgen, wenn Sie heimfahren. Und wenn Sie abgebremst werden, brauchen Sie nicht denken, oh, der hört doch mir nicht, der hört. Das sagt der Dufer. Der vor dir braucht jetzt ein Gebet. 10 Minuten fährst du hinter dem her und betest für den. Und dann lasse ich dir vorbei. Sie müssen auch die Sprache Gottes lernen. Da können Sie Nerven sparen, kommen erholt heim. Und sonst kommen sie verrückt heim. Also ein Kind vertraut dem Vater, dass er alles unternimmt. Wenn der Vater vom Kind etwas Schweres verlangt, um des Kindes willen, wird er es dabei begleiten und mittragen. Das ist selbstverständlich. Begleiten und mittragen. Er braucht nur mein Ja, ich bin einverstanden. Weiß, du hast etwas anderes vor als ich. Du hast etwas Gutes vor. Und dann werden sie merken, wie sie von Minute zu Minute die Kraft haben. Er wird, ein solcher Vater, wird mich nie verlassen und allein lassen. sodass Ängste keinen Raum finden und es in innerer Ruhe eigentlich leben kann, dieses Kind, dieser Mensch. Und zum Herzen des Vaters finden wir einfach durch Vertrauen, indem wir ihn Vater nennen. Vertrauen ist Vertrauen des Tuns. Ich bitte ihn um das oder ich sage das oder ich, und so weiter. Und ich sehe es am Tun, nicht? Indem ich ihn bitte, ist Vertrauen. Egal, was ich für Gefühle habe. Ja? Das Tun des Vertrauens. Ich riskiere manches im Blick auf diesen Vater. Und da werden Sie mal so viele wunderschöne Dinge erleben, ganz praktischer Art, und Sie werden merken, dass das geht Ihnen nicht ins Gefühl, sondern ins Herz. Wo Sie verspüren, du bist wirklich nahe. Er wird uns das schenken, was uns fehlt, um ihn zu erkennen und zu lieben. Und in dem Maß, wie wir Apostel sind, eben für die Menschen, dem uns das Heil der Menschen am Herzen liegt. Und zwar für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und wir haben heute solche Leute um uns herum, überall. Wir brauchen nicht mehr in die Missionen gehen. In dem Maß wird er unsere Arbeit und unser Bemühen segnen. Wir sollen immer dran denken, er braucht mein Wort, aber er ist der Handelnde. Der Vater nennt sich einmal Ozean der Liebe. Und dieser Ozean der Liebe besteht darin, dass er jeden Menschen ohne Ausnahme mit väterlicher Liebe liebt. Und wer sich in diesen Ozean der Liebe hineinstürzt, dessen Laster und Sünden werden ihre Bitterkeit verlieren. Selbst wenn wir zurückfallen, ist er wieder bereit, uns zu verwandeln in seiner Liebe. An ihm liegt es nicht, es liegt an uns, dass wir es nicht glauben. Ja, uns zu heiligen, wie er, unser Vater, heilig ist, wie es ja im Wort Gottes steht. Die Quelle steht dafür, und er ist die Quelle, dass ich ihn erkannt habe als meinen Vater. Ihn erkannt habe als meinen Vater. Spricht immer wieder, ihn zu erkennen. Dass er kein grausamer Gott ist, wie es manche heidnischen Völker halt vermutet haben. Dieser Ozean der Liebe steht für seine Liebe und unser Vertrauen. Im Buch Exodus und auch in den Psalmen lesen wir, dass man Gott auf besondere Weise verehren soll. Auf besondere Weise verehren soll. Auch das erste Gebot verlangt, ihn uneingeschränkt zu lieben. Wissen Sie, nicht weil er es braucht, sondern indem ich das tue, anerkenne ich ihn in seiner Unendlichkeit. In besonderer Weise verehren heißt, ich verehre ihn nicht wie ein Mensch, sondern in besonderer Weise. Es ist ein Ausdruck meines Glaubens, wer er ist. Wie gesagt, das erste Gebot verlangt ja, ihn uneingeschränkt zu lieben. Weil er Gott ist. Weil indem ich das tue, anerkenne ich ihn als Gott. Und indem ich ihn anerkenne, kann er handeln. Wissen Sie? Wenn ich ihn nicht anerkenne, wenn ich ihn klein mache, kann er nicht handeln. Wenn ich ihn liebe, jetzt im Sinn, dann öffne ich mich ihm, dann kann er handeln. Wenn ich sage, du bist groß und gewaltig oder wie auch immer ich das ausdrücke, dann anerkenne ich ihn und er kann handeln. Ja, das ist es, um das geht es. Wenn Ihnen jemand sagt, du bist ein Superdepp, dann werden Sie nicht Ihre ganzen Talente dem zur Verfügung stellen, oder? Aber wenn Sie anerkennen, Mensch, du hast so viel Begabung, könntest du mir helfen? Dann kriege ich seine Talente zur Verfügung gestellt. Wenn ich jemanden nicht anerkenne, kann er mir ja gar nicht helfen. Ich anerkenne es ja gar nicht, erwarte es ja gar nicht. Und wenn ich Gott klein mache, erwarte ich auch von ihm nichts. Wenn ich Gott groß mache, erwarte ich alles von ihm. Und das geht es. Jemanden lieben und ihn ehren gehört zusammen. Eine Liebe ohne Ehre, Ehrfurcht ist ja nicht echt. Denn er hat uns ja nach seinem Bild geschaffen. Und jeder versucht, eine gute Tat zu erwidern. Ich glaube, das ist in jedem drin. Dass ihm etwas Gutes getan wird, er gerne darauf eine Antwort gibt. Wenn wir ihn lieben und ehren, wird seine Antwort überschwänglich sein. Einen solchen Vater müssen wir verkünden, nicht bei uns behalten, verkünden. Wenn wir um diesen Vater wissen, der an uns denkt und uns grenzenlos liebt, dann wären unsere christlichen und bürgerlichen Pflichten eine selbstverständliche Antwort auf diese Liebe. Christlichen und bürgerlichen Pflichten, eine selbstverständliche Antwort auf diese Liebe. Denn das will Gott von uns. Wir werden in kindlichem Vertrauen alles mit ihm besprechen und bis ins Alltägliche hinein ihn um Hilfe und Beistand bitten. Den Vater ernst nehmen, das heißt Vater. Diese unsere kindliche Liebe würde zu einer tatkräftigen Liebe, woran die Welt dann diesen Vater erkennen könnte. Tatkräftige Liebe, die sich in unserer Barmherzigkeit ausdrückt oder in unserem Bereitsein, dem Armen oder wer auch immer es ist, zu helfen neben uns dran. Wenn wir weiter zu den Menschen sprechen, also zu Menschen, die dem Aberglauben ausgeliefert sind, denken Sie ganze New Age-Zeug, oder die zu einem Gott rufen, den sie gar nicht kennen, wenn wir weiter zu diesen Menschen sprechen, von einem Schöpfer, der auch ihr Vater ist, der an sie denkt, der sie in Leiden und Verlassenheit mit inniger Liebe umgibt, könnten wir die Bekehrung selbst der Hartnäckigsten erreichen. So sagt Reitmann. Wenn wir zu diesen Menschen von diesem Vater sprechen, der auch ihr Vater ist, der an sie denkt, der sie in Leiden und Verlassenheit mit inniger Liebe umgibt, die Bekehrung der Hartnäckigsten. Denn ich habe Ihnen schon einmal gesagt, ich bin überzeugt, das ist die Sehnsucht jedes Menschen. Die suchen ja und suchen, ihre Lehre zu erfüllen. Und was suchen sie denn? Sie suchen nicht einen abstrakten Gott, sie suchen einen Vater. Ja. Und wir kommen ja direkt auf die Sehnsucht der Menschen. Wir müssen ihnen nicht erst eine Sehnsucht beibringen. Kennen sie doch schon. Und niemand beantwortet diese Sehnsucht. Nichts kann sie beantworten. Und diese Bekehrungen wären zahlreich und dauerhaft, sagt er einmal. Gut, ein Einwand könnte sein, die Missionare, also unsere Missionare durch die ganzen Jahrhunderte, haben doch schon immer von diesem Gott der Barmherzigkeit gesprochen. Interessant, die Antwort des Vaters ist, meine Missionare sprechen nach wie vor so weit oder so tief von Gott, wie sie selbst mich kennengelernt haben. Aber nur so. Und wie weit habe ich den Vater kennengelernt? Wenn ich zu den Menschen vom Vater spreche, ist das eine Theorie? Oder habe ich ihn erfahren in meinem Leben? Verstehen Sie? Sie werden nur so weit und so tief vom Vater sprechen, als Sie ihn selbst erfahren haben. Und kennengelernt haben. Und das geht es. Für uns ist alles Theorie und das wirkt nicht. Und wir haben halt viel Theorie verkündet. Gelerntes weitergegeben. Sicher richtig. Aber nicht umsonst schreibt Papst Paul VI. Die Menschen heute suchen nach Zeugen, die von einem Gott sprechen, als sehen sie den Unsichtbaren. Das heißt also, die aus einer Erfahrung sprechen mit diesem Gott. Und da werden Sie merken, wir werden manchmal anstehen, wenn dann die ganzen Arbeitskollegen um einen herum da Gott in die Pfanne schlagen und alles Kirche und alles schlecht machen, so dass ich keine Antwort mehr habe und ich trotzdem in der Stille bleiben kann und ruhig sein kann und sagen kann, und trotzdem, in diesem Gott habe ich das Glück meines Lebens gefunden. Jetzt könnt ihr denken, was ihr wollt. Und das kann eine viel größere Botschaft sein, als wenn ich der ganze Katechismus Ihnen erkläre, theoretisch. Verstehen Sie? Ich muss nur Zeugnis geben von dem, was ich mit diesem Gott erfahren habe. Sonst nichts. Das kann jeder, der ihn erfahren hat, natürlich. Aber ich versichere euch, ihr kennt mich nicht so, wie ich bin, sagt er. Und das, ich glaube, das haben Sie in diesen Tagen auch ein bisschen schon gemerkt. Und daher komme ich, um mich selbst bekannt zu machen, als Vater aller und als den zärtlichsten aller Väter, um die Liebe, die ihr mir entgegenbringt, die aber durch Angst verfälscht ist, zu vervollkommnen. Die Liebe, die mit Angst verfälscht ist. Diese Angst vor Gott, diese Angst vor Vater. Achten Sie darauf, achten Sie darauf. Es ist etwas vom Verletzendsten für ihn. Weithin laufen die Menschen durch das Leben, ohne sich ihrem einzigen Vater anzuvertrauen. Dieser Vater möchte sie wissen lassen, dass es seine einzige Sehnsucht ist, ihren Weg durch das Leben zu erleichtern und ihnen einst im Himmel ein vollendetes göttliches Leben zu schenken. Das Leben zu erleichtern. Was sich dieser Gott in der gegenwärtigen Zeit sicher wünscht, ist eine wachsende Glut im Eifer der Glaubenden, was eine echte Bekehrung erleichtern würde und die Heimkehr der verlorenen Söhne ins Vaterhaus erleichtern würde. Unter den verlorenen Söhnen, denken Sie an, was wir heute Morgen betrachtet haben, interessant, nennt er bei dieser Offenbarung, nennt er namentlich die verlorenen Söhne, die Juden, dann die von der Kirche getrennten, die vom Glauben abgefallenen, die Freimaurer, die armen Ungläubigen, die Gotteslästerer und die verschiedenen Sekten und Geheimbünde, hat er alle aufgezählt. Seine verlorenen Söhne, die wir ins Vaterhaus zurückbringen sollen. Interessant. Kein Dogma, sondern, ja, auf alle Fälle interessant. Wir müssen der ganzen Welt kundtun, ob gelegen oder ungelegen, dass es einen Gott und Schöpfer gibt. Gott und Schöpfer gibt. Wenn wir von diesem Vater sprechen, der danach verlangt, ihnen das ewige Leben zu schenken, würden viele zu ihm finden. Die Frage ist, wie kommen wir an diesen Menschen heran, der fern ist, verlorene Söhne, wie er sagt. Es gibt viele Mittel und Wege, direkte und indirekte. Zuerst sollten wir Apostel seiner väterlichen Güte sein. Ich denke, das ist etwas Bekanntes seit Papst Franziskus. Apostel seiner väterlichen Güte sein. Dann werden wir erfinderisch. Dann werden wir erfinderisch. Denn dieser Vater wird jedes Mühen selbst unterstützen. Er wird uns in diese Mühen, ihn, den Menschen, den verlorenen Söhnen zu offenbaren, nicht allein lassen. Im Gegenteil. Denken Sie nur an das eine Wort, wenn zwei miteinander reden, dann ist er mitten unter ihnen. Wenn wir zahlreich sind, ist er mitten unter uns. Das heißt, wir werden das reden, was er eingibt. So wie es Jesus sagt, was ich beim Vater höre, verkünde ich. Und der Geist wiederum nimmt dieses Wort ebenfalls und gibt es weiter. Und der Geist ist es, der es in uns tut. Und in denen, die euch zuhören, wird er die nötige Bereitschaft wirken. Die nötige Bereitschaft wirken. Und so werden die Menschen durch die Liebe gewonnen und für die Ewigkeit gerettet werden. Also das ist seine Pastoral. Dieser Vater will einfach nur erkannt als Vater, verehrt als Vater und geliebt als Vater werden. Als Vater, innerstes Geheimnis Gottes. Er erwartet, dass wir seine Gebote treu erfüllen, und zwar als die Regel eines glücklichen Lebens. Das ist der Sinn. Und uns nicht von Trieben und schlechten Neigungen bestimmen lassen und zerstören lassen. Er will keine falsche Ehrfurcht aus Angst vor ihm. Keine falsche Ehrfurcht aus Angst vor ihm. Das wäre ein Unrecht der Gerechtigkeit gegenüber. Es wäre eine Vergesslichkeit, ja, eine Verachtung seiner väterlichen Liebe zu uns. Diese falsche Ehrfurcht nur aus Angst. So wie manche Ehrfurcht zeigen vor irgendwelchen Persönlichkeiten aus Angst. Es könnten Nachteile haben. Nein, es geht um die Liebe, dieses Vertrauen, du bist mein Vater. Lassen Sie einfach mal diese Worte so ins Herz. Aber gehen Sie nicht aus Exerzitien ohne Entscheidung. Bitte keine Vorsätze, die Sie nach 8 Tagen wieder ändern, sondern eine Entscheidung bis zum Lebensende. Und dabei bleiben Sie. Amen.
Ein herzliches Dankeschön an Pater Hans Buob, den Exerzitienmeister vom Haus St. Ulrich hier in Hochaltingen, für diesen 6. Exerzitienvortrag der Thematik Gott, der barmherzige Vater. In seinen Ausführungen fragt er uns, habe ich das Glück in mir? Wir müssen Menschen zum Feuer bringen, sagt er. Jesus zu den Menschen bringen, die Aufgabe. Die Vorträge werden mitgeschnitten über den CD-Dienst 08328 921 120. Können Sie eine CD-Box bestellen? Am Ende dieser Woche werden wir das Ganze in Auftrag geben, beziehungsweise natürlich über das Internet herunterladen. Weitere Informationen über das Haus St. Ulrich gibt es unter der Nummer 08328 921 110, dem Radio Horeb Hörerservice. Alles Gute, für Gott, bis später, Ihr Peter Kiesel.